Der Psalm 63 ist der Psalm für diesen Sonntag. Ich habe mir mal die letzten drei Predigten angehört, die Sie gehört haben. Kann man ja heute alles schön machen. Wissen Sie noch, was gepredigt wurde? Da gab es mal die Kinder des Lichtes. Und da gab es, glaube ich, auch Mache zu Jüngern. Also es waren sehr unterschiedliche Themen. Ich habe das bewusst mal reingehört, weil ich dachte, wenn ich heute den Psalm 63 nehme und darüber predige, hat womöglich letzten Sonntag schon jemand dieses Thema bearbeitet bei Ihnen hier im Gottesdienst. Aber das war nicht der Fall. Das waren nochmal ganz andere Themen. Aber ich denke, von daher passt das Thema, das uns in diesem Psalm vorgegeben ist für diesen Sonntag, auch sehr gut da hinein. Ich lese uns also den Psalm 63, der in den älteren Lutherbibeln überschrieben ist, Sehnsucht nach Gott. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht. Was fällt uns bei diesem Wort alles so ein? Ist es die Sehnsucht, endlich mal wieder nach diesen Corona-Jahren, kann man ja nun schon fast sagen, am Gardasee in Riva am Ufer zu sitzen, in der Eisdiele oder am Abend ein Glas Wein zu trinken und einfach mal wieder zu genießen, mal rauszukommen? Ist es die Sehnsucht, endlich mal wieder die Kinder und Enkelkinder zu sehen? Ich muss sagen, wir haben uns danach gesehnt. Und in der letzten Woche waren unsere Kinder aus Hamburg da, 4 kleine Enkeltöchter. Wir haben uns freigeimpft und freigetestet. Und dann hat der Opa etwa 20 Küsse hintereinander gekriegt von der kleinen Enkeltochter. Ich weiß nicht, ob Sie das nachfühlen können, was das so auslöst, nach 1,5 Jahren, wo man sich fast nicht mehr nahe gekommen ist. Mal wieder in den Arm nehmen. Sehnsucht, Sehnsucht, endlich mal wieder zusammen zu sein. Nun, es gibt auch gefährliche Sehnsüchte. Auch das lässt sich ja nicht umgehen. Da ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Wir kennen die ganzen politischen Diskussionen unserer Tage. die Sehnsucht nach einer überschaubaren und geordneten Welt, in der es Pandemien einfach nicht mehr gibt. Und wenn es sie gibt, dann erklärt man sie möglichst für nicht anwesend, damit man endlich wieder Ruhe hat und Sicherheit. Die Sehnsucht, nicht dauernd sich mit fremden Kulturen auseinandersetzen zu müssen. Wir wissen alle, wie gefährlich das ist. Ja, und dann gibt es auch in der Gemeinde so diese fromme Spielart von Sehnsucht, die eigentlich auch nicht ganz dem Evangelium entspricht. Wir hätten manches Mal so gerne schon hier den Himmel auf Erden. Möglichst hier und heute. Wir hätten so gerne die Herrlichkeit des Glaubens ohne das Kreuz und diesen herausfordernden Alltag der Nachfolge. Wie sehr wünschten wir es uns, dass wir auch in unserem Glauben nicht immer wieder an unsere Grenzen kommen und merken, wie schwer der Alltag oft zu leben ist. Ich weiß noch, wie ich mal mit meinem Seelsorger gerungen habe und gesagt habe, das kann doch eigentlich nicht so sein. Und er muss wohl gemerkt haben, dass ich dabei war, innerlich so meinen Koffer zu packen. Und dann sagte er mir, und ich werde die Sätze nie vergessen, er sagte: Harry, wer glaubt, der flieht nicht. Bleib einfach dabei. Gott ist da. Wenn wir in diesen Psalm hineinschauen, Psalm 63, dann entdecken wir, dass Sehnsucht auch eine ganz heilsame Antriebskraft sein kann. Und ich will das mal versuchen, in 2, 3 Punkten ein wenig hervorzuheben. Das erste: Sehnsucht nach Gott ist eine heilsame Antriebskraft. In Vers 2 lesen wir: Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. David schildert seine Lebenssituation, nicht in den Einzelheiten, aber sie ist erkennbar. Er ist in der Wüste Juda, er ist aus dem normalen Alltag herausgerissen worden, er ist auf der Flucht, sozusagen steckbrieflich gesucht. Er muss ständig sich verstecken, da ist Angst um sein Leben. Der König Saul hat sich mit ihm überworfen und er verfolgt David, um sich seines Konkurrenten entledigen zu können. Es war also für David eine Extremsituation, dieses Verstecken im trockenen, dürren Land. Nun, wir, die wir jetzt diesen Psalm so lesen, wir sind nicht auf der Flucht, zumindest nicht äußerlich. Aber ich denke, auch wir, auch Sie kennen dieses Lebensgefühl von Trockenheit und Dürre. Dieses Wüstenfeeling. Das kann ja sehr unterschiedlich aussehen in unserem Leben. Wüste, das kann bedeuten, dass wir in der Gefahr stehen zu verdursten, in der Sandwüste der Sorgen, die alle Lebenssäfte aus uns herauspressen und uns ersticken lassen. Sorgen, die uns die Luft nehmen zum Atmen. Was kommt da noch auf mich zu? Wie wird das werden mit unseren Kindern? Dürres Land, das heißt, wir vegetieren vielleicht dahin in der Steppe der Gleichgültigkeit und Erwartungslosigkeit. Das Leben ist so unendlich trocken. Wir sind ausgebrannt und leer. Unser Glaube ist ausgetrocknet, die äußeren Konturen sind noch da, aber das Leben fehlt. Ich kann mich an manche Episode in meinem Glaubensleben erinnern. ich am Schreibtisch gesessen habe und die äußeren Dinge funktionierten alle nach wie vor. Aber ich hatte den Eindruck, wenn mich jetzt jemand zu sehr in den Arm nimmt oder zu sehr nachfasst oder zu sehr drückt, dann zerbröselt das alles. Die Form stimmte noch, aber das Leben war nicht mehr da. Davon spricht David, wenn er sagt, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Eines ist klar, niemand von uns kann auf Dauer im dürren Land leben. Ich fand es bemerkenswert und sehr hilfreich eigentlich, dass in diesem Psalm uns nicht im Einzelnen beschrieben wird, wie David herausgefunden hat aus der Dürre. Nun, manches wird uns ja berichtet in den Büchern des Alten Testamentes, aber hier in diesem Psalm geht es ihm gar nicht darum, nun die einzelnen Schritte zu beschreiben. Er erzählt nicht, was wie passiert ist. Und ich dachte, vielleicht ist das auch ganz gut, dass das hier so in diesem Psalm nicht im Einzelnen berichtet wird. Denn dann würde wahrscheinlich ansonsten schon wieder im Brunnenverlag ein Handbuch herausgegeben mit dem Titel »Fünf Schritte aus der Wüste«. Wege zur Quelle. Wir alle kennen das. Das mag ja hier und da mal hilfreich sein, aber es kann auch total verkehrt sein. Vielleicht ist es ganz gut, dass das hier an dieser Stelle offen gehalten wird. Mir ist deutlich geworden, es ist mutmachend. Es ist großartig, dass Gott immer wieder auf seine Weise die Sehnsucht des Glaubens wach werden lässt in unserem Leben. Gott hat da viele Wege. Und dann passiert das, was David so ausgedrückt hat. Ich schaue aus nach dir. Das sind vielleicht die Momente, in denen wir die Worte der Bibel aufsaugen und die Freude über das Wort Gottes wieder ganz neu Raum gewinnt in unserem Leben. Ich lese am Morgen diesen Text aus der Losung, aus der Bibellese und ich merke, wie dieses Wort mein Leben ganz neu erfrischt. Es ist Gottes Wort, das mich wieder zum Blühen bringt. Ich schaue aus nach dir. Ich gehe einfach davon aus, dass Gott ein Wort hat für mich, das mir zum Leben hilft. Und es kommt wieder Leben ins Leben hinein. Ich schaue aus nach dir. Das sind dann die Zeiten, in denen Lieder nachklingen, die wir im Gottesdienst gesungen haben, und sie werden zu Ohrwürmern, die uns in der Woche begleiten. Kennen Sie noch diese Zeiten, wo Sie in der Küche stehen und plötzlich haben Sie ein Lied im Ohr? Wo Sie im Auto fahren, wie es mir dann neulich wieder ging, und plötzlich singe ich ein Lied. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aber Gott hat mir es ins Herz gegeben. Die Erinnerung wird wieder wach. Ich schaue aus nach dir und ich merke, dass Gott mir begegnet auf seine Weise. Ich schaue aus nach dir. Und da sehe ich mich im Gottesdienst in Marburg in unserer Gemeinde am Ortenberg sitzen. Die Liedauswahl am Anfang des Gottesdienstes war jetzt nicht so, dass sie mich sonderlich zur Ruhe gebracht hätte. Ich sage das mal vornehm. Kennen Sie ja vielleicht auch. Lieder sind, wie sie sind heute, die waren toll. Das muss jetzt gesagt werden, damit da nichts Falsches reinkommt. Aber ich weiß, das war so eine Situation. Und dann fängt der Prediger an und liest den Predigtext vor. Und er beginnt zu predigen. und ich merke, wie Gott mich umkrempelt. Ich schaue aus nach dir und ich hänge an seinen Lippen und ich merke, Gott redet. Und dann ist es vollkommen gleichgültig, wer da vorne steht und predigt. Ich schaue aus nach dir und ich merke, Gott hat ein Wort für mich. Ich finde es großartig. Das ist für mich Evangelium, wenn ich hineinschaue ins Alte und Neue Testament, dass Gott immer wieder neu die Sehnsucht des Glaubens weckt in unserem Leben und sich von uns finden lässt. Ein zweiter Gedanke, wonach sehnt sich denn der Beter? Ich lese uns noch einmal die Verse 3 und 4. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Ich schaue aus nach dir. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Und ich füge bewusst jetzt an dieser Stelle nicht das Wort Güte, sondern das Wort Gnade ein, weil es hier vom Urtext her auch so verwandt ist. Das Gebet Davids macht deutlich, er braucht nicht irgendetwas. Es geht ihm letztlich nicht einfach nur um Befreiung aus dieser Notlage, die ja schwer genug war. Übersetzt für mich, für uns heute, er sucht nicht eine fromme Erfahrung, nicht eine spezielle Geisteserfahrung nach dem Motto, wenn ich das einmal erleben könnte, dann wäre ich heraus aus meinem Elend, dann wäre ich diese Notsituation los, dann könnte ich wieder befreit nach vorne gehen. Nein, es ist auffallend. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinem Herrn. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Gott. Und er sagt es auch, deine Gnade ist besser als Leben. Bei einem Ausleger fand ich die Erklärung, er hat das mal so übersetzt, Gnade ist die dem Menschen zugewandte Seite der Majestät und Herrlichkeit Gottes. Und ich muss sagen, es ist ein Bild, was mich fasziniert. Gnade ist die dem Menschen zugewandte Seite der Majestät und Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir hineinschauen ins Alte und Neue Testament, dann wissen wir, anders wäre die Begegnung mit Gott auch gar nicht auszuhalten für uns. Darum betet David, wende dich mir zu in deiner großen Gnade, damit dein Leben wieder mein Leben durchströmt. Bei der Vorbereitung wurde ich erinnert an einen Text im Neuen Testament. Da wird uns berichtet von den Griechen, die nach Jerusalem gekommen waren, um das Passafest im Tempel zu feiern. Und dann hören sie von dem, was Jesus gelebt und gesagt hat. Und das macht sie neugierig, das weckt in ihnen die Sehnsucht. Und dann gehen sie hin zu den Jüngern und sagen, wir möchten Jesus sehen. Darum geht es. Wir möchten Jesus sehen. Denn in Jesus hat sich Gott uns zugewandt in seiner Güte und Barmherzigkeit. Wenn wir Jesus begegnen, dann begreifen wir, was Gnade ist. Gnade ist, wenn uns der heilige Gott durch Jesus Christus als unser Vater begegnet. Und davon redet David. Er sehnt sich nach der Gnade Gottes. Nach dem Gott, der sich ihm zugewandt hat in seiner Barmherzigkeit und Liebe. Und wir wissen, Gott hat sich in Jesus Christus uns zugewandt in seiner Barmherzigkeit und Liebe. Gnade ist, wenn alle Schuld und aller Unglaube überwunden werden durch die heilende und befreiende Nähe Gottes. Darum geht es in diesem Psalm. Großartig. In den Worten dieses Psalm 63 erkennen wir also Bewahrung, also Gottes Hilfe in der Not, seine Führung heraus aus dieser Wüstensituation. Das alles ist wichtig. Aber David sagt, eigentlich ist es immer Zugabe und kann nie Ersatz sein für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und darum betet David, ich schaue aus nach dir. Und daraus erwächst dann eben auch die Freude des Glaubens, die wir in Vers 6 so ausgedrückt finden, das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. So redet ein Mensch, weil ihm Gott begegnet ist, weil er dem Gott begegnet ist, der ihn liebt. So redet ein Mensch, der gefunden hat, wonach er sich gesehnt hat. Und aus dieser erfüllten Sehnsucht, aus dieser Begegnung mit dem gnädigen und barmherzigen Gott erwächst dann das Gotteslob. Er ist angekommen bei dem Herrn, nachdem er mit Sehnsucht Ausschau gehalten hat. Aber nun kommt noch ein dritter Gedanke. Mit Gott in Spannungen leben. Wir lesen, Gott, du bist mein Gott, den ich suche, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Man kann also in diesem Psalm erkennen, der Beter ist bei Gott angekommen. Die Sehnsucht ist gestillt. Was er so schmerzlich vermisst hat, ist wirklich geworden. Also ein frommes Happy End im Alten Testament. Paradies, heile Welt, nichts als Lobpreis. Genau das aber ist nicht passiert. Denn beim Lesen dieses Psalms wird deutlich, die Widerstände und Feinde sind noch da. Ja, man könnte vielleicht sagen, nach außen hat sich auf den ersten Blick nichts geändert. Im Gegenteil, die Bedrohung bleibt sehr konkret. Vers 10, sie aber trachten mir nach dem Leben. Und doch ist im Leben des Beters eine grundlegende Veränderung geschehen. Und ich denke, am besten kommt das zum Ausdruck in Vers 7, wenn er sagt, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Man könnte also sagen, die Veränderung wird darin sichtbar, dass ein neues Denken sein Leben erfüllt. Seine Gedanken kreisen nicht mehr pausenlos um diese schwierige Notsituation. Er malt sich nicht mehr die ganze Nacht über in Gedanken aus, was seine Feinde in ihrer Bosheit alles mit ihm anstellen könnten. Er sagt, er hat Gott vor Augen. Er entdeckt, ich bin geborgen. Es gibt einen Ort der Geborgenheit. Und er beschreibt ihn mit den Worten, unter dem Schatten seiner Flügel bin ich geborgen. Ja, die Feinde sind noch da, aber sie kommen nicht mehr an ihn heran, denn er ist bei seinem Gott geborgen. Also nicht Happy End und alles ist gut, aber er ist geborgen und gehalten in der Nähe Gottes. Und darum kann er dennoch Gott loben. Ich denke, auch das ist unsere Situation. Unser Alltag, der dem Alltag des David damals oft gleicht. So wie für ihn noch nicht alles geordnet und geregelt und sicher war, so bleibt auch für uns heute noch manches offen. Wir sind noch unterwegs. Wir kennen noch Ängste und Sorgen. Die Krankheit ist noch da. Die politischen Verhältnisse bleiben spannend. Da ist noch längst nicht alles geklärt oder aus dem Weg geräumt. Aber auch für uns gilt, in all dem können wir leben unter dem Schatten seiner Flügel. Unsere Gedanken dürfen zur Ruhe kommen, wenn wir Gott vor Augen haben, denn er ist uns nahe und er hält seine Hand über uns. Und dann können auch wir heute Gott, unseren Vater im Himmel, dennoch loben und unter dem Schatten seiner Flügel frohlocken. Amen.